Letzte Woche habe ich angefangen mit diesem Thema, essentielle Gemeinde. Wieso sehen wir die Gemeinde als lebenswichtig, als notwendig, als unentbehrlich? Ein Zusammentreffen von Geschwistern, um einander zu ermutigen, zu helfen auf diesen Wegen. Letzte Woche habe ich diese Punkte gehabt. Jesus ist der Besitzer seiner Gemeinde. Jesus ist auch der Bauherr. Auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und er meinte nicht, meiner Meinung nach, nicht Petrus, nicht seine Aussage, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sondern Jesus der Sohn Gottes selbst. Er ist unser Bauherr und er ist der Liebhaber der Gemeinde. Und ich habe diese Stelle in wo Paulus schreibt über die Ehe, vergleicht das mit Jesus und seiner Gemeinde. Epheser 5? Naja, und wo Paulus das ganz schön beschreibt, wie Jesus mit seiner Gemeinde eins sein will, verheiratet sein will, der Liebhaber der Gemeinde. Sehr, sehr gut verglichen mit der Ehe von Paulus. Das stört mich. Phase 5. Naja, ich gucke mal nach später. Und die Gemeinde ist nicht meine oder deine Idee, sondern die Idee von Jesus Christus. Die Gemeinde ist seine Leidenschaft, seine Passion. Mit seinem ganzen Wesen ist er für die Gemeinde da. Und die Gemeinde ist seine Strategie, die Welt zu retten. Egal wie unvollkommen die Gemeinde scheint oder in der Vergangenheit aussah, das ist seine Strategie. Und das ist für mich wahnsinnig, dass Gott seinen Plan verwirklicht, trotz uns, trotz seiner Gemeinde, weil es nicht vollkommen ist. Aber das ist sein Weg, die Welt zu retten, sein Zeuge. Letzte Woche und diese Woche und nächste Woche stellte ich und werde ich die Frage stellen, wie wichtig ist es, dass wir als eine Gemeinde Jesus Christus zusammenkommen, physisch zusammenkommen. Nun, ich weiß, ich habe das schon erwähnt, manchmal ist das nicht möglich in dieser Zeit mit Corona. Wir dürfen nicht alle reinlassen wegen Abstand und nicht alle wollen. Oder können kommen, wie ich letzte Woche. Und das ist verständlich. Das verstehen wir vollkommen. Aber wenn es dazu kommt, wenn diese Zeit kommt, wo wir nicht die Sitze so weit auseinanderziehen müssen, wo wir keine Masken tragen müssen, wo wir echt einander umarmen, ich freue mich auf diese Zeit, dann ist es wichtig, dass wir, wenn es geht, zusammenkommen. Man beobachtet, man sieht in den letzten Jahren, Jahrzehnten sogar einen Rückgang der Mitgliederzahlen in Kirchen und Gemeinden. Manchmal ist das nicht nur die Gottesdienstbesuche gemeint, sondern auch die Mitgliederzahlen von Gemeinden. Ich habe mich oft damals vor 3-4 Jahren getroffen mit einigen Pastoren aus der Nordstadt in so einer kleinen Gruppe. Und als sie einmal hier waren, ich habe unsere Gemeinde vorgestellt und wie viel wir normalerweise sind. Damals waren wir zwischen 30 und 40 am Sonntag in diesen Räumen. Und er sagte von Martin-Luther-Kirche, ja, so viel sind wir auch in dieser großen Zahl, Gemeindesaal. Nicht so viele, obwohl die Mitgliederzahl sehr groß ist. Und unsere Gemeinde ist etwas gewachsen in der letzten Zeit. Allerdings müssen wir schauen, wer bleibt, wer immer noch zurückkommt, nachdem alles wieder normal ist und alles öffnet. Das Problem für viele, und ich habe das nochmal live erlebt, als wir in den Staaten waren, auch hier in Deutschland, Sonntag gibt es viel zu tun, was man vieles, was man machen könnte. Die Geschäfte sind zu, die meisten. In Amerika ist es ein normaler Arbeitstag. Alles ist offen. Und als wir immer wieder zu dieser Gemeinde gefahren sind, es war so 30 bis 40 Minuten Fahrt, boah, so viel los auf die Straße. Am Sonntagmorgen habe ich vergessen. Sonntag ist ein anderer Tag. Ja, wir gehen einkaufen, wir gehen zu einem Mall, gehen einkaufen dort. Dann gibt es die Freizeitler, die am See fahren, Boote fahren, Rennrad fahren. Beste Tage in der Woche, Rennrad zu fahren übrigens, war weniger, normalerweise weniger Verkehr da ist. Es ist wichtig, dass wir einander regelmäßig sehen und leben nicht wie diese Meeresschildkröte. So habe ich verstanden, dass diese Seeungeheuer alleine lebt. Also die Paarungszeiten natürlich. Aber er zieht seine Bahn, seinen Weg einfach alleine durch das Meer. Ich meine, wir alle fahren gerne in den Feiertagen oder im Sommer zu den Eltern. Oder wir planen gemeinsam etwas gemeinsam mit der Familie zu tun. Wir haben es so genossen, mit vielen von unserer Familie zusammen zu sein, als wir in Amerika waren. Gestern haben wir uns mit Benjamin und Victoria per Zoom getroffen, mit denen gesprochen. Das ist schön. Aber mit den beiden über einen Tisch zu sitzen, das ist kein Unterschied. Mit meinem Sohn Rad zu fahren, als wir zweimal geschafft haben, dort in Dallas, das kann man nicht ersetzen. Einfach diese zusammen zu sein, ist so gut für uns. Ja, ich glaube, man sagt nicht, dieses Jahr treffen wir uns als Familie. Unser Familientreffen findet per Zoom statt dieses Jahres. Bäh. Außer wenn es absolut notwendig oder im Lockdown sind, das kann ich verstehen. Aber im Allgemeinen, nee. FaceTime ist schön, aber Face-to-Face ist noch schöner. Wir schauen als Familie, die drei von uns, Susan, Lara und ich, eine Familie-Serie an. Es heißt Chesapeake Shores. Es geht um eine Großfamilie Nordosten von den Staaten in der Nähe von Baltimore. Und diese Familie ist so zerrissen, auseinandergerissen zum Teil. Scheidungen, alte Streitereien, starke Gefühle prägen diese Familie. Meistens aus der Vergangenheit, was sie als Kinder miterlebt haben, als sie aus dem Haus gegangen sind, dass kein Halt mehr da war. Die Beziehungen waren einfach schwer. Eines Tages kehren alle wieder nach Hause zurück in diese Serie, die erste Folge, glaube ich, weil der Vater alle darum gebeten hat. Und kein anderer wusste das. Sie alle haben getrennt eine Einladung vom Vater bekommen. Und sie haben das nicht bewusst oder gewusst. Und nach einigen Wochen, es war im Sommer, konnten sie einige Wochen da bleiben oder Urlaub nehmen. Sie lernen, zum Teil sehr langsam und nicht ohne viel Ärger, nicht ohne Probleme, wie wichtig ihre Präsenz ist. Und da müssen sie um diese Probleme eine Lösung finden, oder mit diesen Problemen eine Lösung finden. Sie konnten direkt miteinander sprechen und sie lernen, wo wir Gott sind, lernen langsam einander zu schätzen, einander besser zu verstehen. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Gemeinde keinen Artikel ist, wenn ihr das versteht, kein Produkt ist, den man kaufen kann oder bestellen kann bei Amazon, sondern es ist eine Gemeinschaft. Gemeinde ist nicht ein Produkt. Gemeinde sind die Menschen, eine örtliche Gruppe von Menschen, die zusammenkommen, um einander zu ermutigen, um einander zu helfen, um einander anzuspornen, Jesus ähnlicher zu werden. Nächste Woche werde ich über die Gemeinde sprechen im Sinne von Wachstum im Glauben, Gottes Mission. Aber heute schauen wir eine Sache an, wie wichtig Gemeinde für deinen Glauben ist. Und wir gucken die allererste Gemeinde an, aus Apostelgeschichte 2. Vielleicht kennt ihr schon den Zusammenhang, was geschieht gerade im zweiten Kapitel von Apostelgeschichte. Jesus ist schon gekreuzigt, begraben, auferstanden. Die Apostel sind teilweise in dieser Zeit verschwunden. Aber dann, als Jesus sich offenbart, kommen einige Frauen und Männer zusammen. Und man merkt in dieser Zeit eine Reihe, eine ganze Reihe von Gefühlen, von Emotionen. Hoffnung, Trauer, Zweifel, Freude. Und Jesus trifft sich mit den Jüngern und redet über das Reich Gottes. Und bevor er in den Himmel fährt, sagt er in Matthäus 28, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das ist der Missionsbefehl, allgemein gesagt. Aber bevor Jesus diese Gruppe verlässt, bevor diese ganze Gruppe hinausgeht, sagt Jesus, warte. Nee, das hat er nicht gesagt. Aber er sagte, bleibt hier in Jerusalem. Geht noch nicht. Bleibt hier. Bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Jesus wollte sie nicht mit leeren Händen hinausschicken in die Welt. Er hat was vorbereitet, hat was vor mit dem. Und so beginnt Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 1, noch nicht das. Schließlich kam das Pfingstfest, Vers 1. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Waren sie alle wieder zusammen. Und als Gott seinen Geist auf diese Gemeinde schickt, sie waren zusammen. Und wenn man weiter im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte schaut, findet man oft das Wort zusammen. Sie waren zusammen. Es mag sein, dass unsere Entscheidung für Jesus eine persönliche Entscheidung ist. Aber Jesus nachzufolgen, Jesus ähnlicher zu werden, ist immer eine gemeinschaftliche Reise. Die Gläubigen fingen jetzt an, in bekannten Sprachen zu reden über die großen Taten Gottes. Und die Leute verstehen das in ihren eigenen Sprachen. Es kamen Juden aus viele anderen Länder. Sie haben nicht alle Hebräisch oder Aramäisch gesprochen. Gott hat die Aposteln befähigt, in diese verschiedenen Sprachen zu reden. Und sie haben die gute Nachricht in ihren eigenen Sprachen verstanden. Aber dann haben sie gesagt, ach Mensch, die sind nur betrunken. Und dann steht Petrus auf und fängt an zu sprechen. Der Prophet Joel hat dies gesagt: Gott wird meinen Geist auf eure Söhne und Töchter ausgießen. Und Petrus predigt dann über Jesus, dass die Propheten über ihn gesprochen haben. Das bestätigt, dass er kommen soll, dass dieser Jesus vom Tod auferstanden ist. In den Himmel gefahren. Und er regiert, er sitzt zur Rechten Gottes. Jetzt. Und es ist Jesus, der den Heiligen Geist ausgegossen hat, diese Sprachen ermöglicht hat, was ihr gerade gehört habt. Und den ihr getötet habt. Und diese Botschaft drang ihnen durchs Herz, lesen wir. Und sie fragten, was sollen wir tun? Petrus sagt, tut Buße, kehrt um. Und ihr müsst euch taufen lassen zur Vergebung der Sünden. Und dadurch haben sie eine Botschaft gegeben und geben wir eine Botschaft. Ich glaube an Jesus. Sie sagen das durch die Taufe öffentlich. Jesus hat mich gerettet. Dann wird Gott euch vergeben. Und so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So hat er seine Rede beendet. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Sie waren vielleicht 20 Menschen, ich weiß nicht, ich habe diese Zahl irgendwann mal gehört, ungefähr 10 bis 20. Die 11 waren da, Matthias war noch nicht dazu getan. Judas ist gestorben, hat sich gehängt. Vielleicht 20 Männer und Frauen zusammen. Und auf einmal, wusch, 3000 sind gläubig geworden und ließen sich taufen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschehen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstige Besitz und verteilten das Erlös entsprechend auf die jeweiligen Bedürfnisse und alle, die in Not waren. Einmütig mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Was für ein Anfang! Jede Person, so verstehe ich das, hat eine persönliche Entscheidung für sich, für Jesus getroffen. Aber das, was ich hier sehe, ist, dass eine persönliche Entscheidung für Jesus uns in eine Glaubensgemeinschaft stellt. Sie blieben nicht alleine. Unsere Erlösung, unsere Rettung ist ein gemeinschaftsstiftendes Ereignis. Gerettet zu werden bedeutet, dass man sofort zur Familie gehört, zu einer geistlichen Familie. Man kann die Frage stellen, warum? Warum ist das so? Warum wollte Gott das so haben? Ich denke, weil Jesu, weil seine Mission ist nicht eine Rettung einzelner Menschen, sondern die Gestaltung einer neuen Familie. Und auch dazu, seine Art und Weise, die Gesellschaft zu verändern. Ja, es fängt mit einer Einzelentscheidung an. Wir entscheiden uns selber. Aber dann gehören wir zu etwas, zu einer Familie. Basiert auf das, was wir hier sehen in Apostelgeschichte 2, dann können wir sagen, Zusammengehörigkeit ist essentiell zum Glauben. Na, dieser Vogel ist nicht alleine. Solche Vögel leben in Kolonien. Deswegen steht er da und nicht ein Schildkröte, der alleine durch die Welt zieht. Sie gehören zusammen, zu einer Art Familie. Lesen wir nochmal Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, oder andere Übersetzungen, sie blieben beständig, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalten, gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Fast alle Christen einigen sich auf drei dieser Sachen. Die Lehre der Apostel, das Abendmahl, das Gebet. Aber alle vier? Sie waren auch beständig in der Gemeinschaft. Sie waren zusammen. Alle vier sind für uns wichtig. Meiner Meinung nach, wenn eine Person langsam vom Glauben abdriftet, sind sie oft lange fern von der Gemeinschaft. Ich habe immer wieder eine Geschichte gehört von einem langjährigen Pastor, der ein Gemeindemitglied besucht hat, den er lange nicht gesehen hat. Der Mann wohnte alleine, war lange nicht in der Gemeinde, hat ihn besucht. Es war ein kalter Tag. Und sie saßen vor Kamin, danke, aber offenen Kamin. Der Mann war nicht sehr redensfreudig, sagte nicht viel. Der Pastor hat das respektiert und sie saßen einfach da. Hat die schon mal solche Gespräche gehabt, wo ihr nichts sagt? Nach einer Weile nahm der Pastor ein Schureisen, heißt es, so diesen Metallstab, zog eine glühende Kohle weg vom Feuer, setzte sich zurück. Kohle ging aus. Feuer brennt. Der Pastor hat sich verabschiedet und sagte, Gottes Segen wünsche ich dir. Und als er aufgestanden ist, am nächsten Sonntag, um seine Predigt weiterzugeben, sah er diesen Mann, den Zuschauer. Er hat die Botschaft verstanden. Ich brauche Gemeinschaft. Ich brauche meine Geschwister. Und er hat, der Pastor hat gelächelt. Was motiviert euch sonntags zu kommen? Das wäre ein interessantes Gesprächsthema. Ja, wir versuchen, unsere Gottesdienste so zu gestalten, dass man etwas mitnehmen kann. Aber unsere Teilnahme soll nicht von der Unterhaltung motiviert sein, sondern von meiner, unserer, deiner Überzeugung. Ich brauche das. Zweitens, meine geistliche Familie informiert meinen Glauben. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Ein lebendiger Glaube zu haben, benötigt Coaching. Gespräche. In Epheser 4, Vers 11 bis 13, schreibt Paulus, und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten, Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst aufrüsten, sodass der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in uns trägt. Über Jahrhunderte hat kein Mensch, keine Menschen eine Bibel. Wenige konnten lesen. So, sie haben Gottes Wort zusammengelesen, sich getroffen und Gottes Wort gehört. Und es gibt einen Unterschied, ob man alleine die Bibel liest oder gemeinsam Gottes Wort liest. Ja, deine tägliche Bibellesung ist so wichtig. Versteht mich nicht falsch. Wir brauchen das. Aber wenn wir gemeinsam Gottes Wort lesen, das ist was anderes. Wir haben die Gelegenheit, danach darüber zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, wie wir das verstanden haben, ob das stimmt. Und das ist auch wichtig. Ja. Ein junger Theologe, er war Student, Theologiestudent, wurde eingeladen zu einer Gemeinde als Gastprediger an einem Sonntag. Es war eine afroamerikanische Gemeinde, so eine schwarze Gemeinde. Ich glaube, das ist richtig gesagt heutzutage. Und er war weiß, weißer Mann, schwarze Gemeinde. Er dachte, okay, sie sagen, wir fangen um 11 an, vielleicht dann bin ich um 12 oder 12.30 Uhr mit der Predigt fertig, meinen Teil. Er konnte erst um 12.30 Uhr an seiner Predigt anfangen. Aber für 1,5 Stunden haben sie gesungen und haben sie gebetet. Haben sie in Gottes Wort gelesen. Nachdem hat er seinen Freund, den Elternpastor, gefragt, okay, hilf mir, warum seid ihr 3 Stunden zusammengeblieben heute? Das würde nicht gehen bei uns, in unserer Gemeinde oder in die andere Gemeinde, wo ich hingehe. Ich bin noch Student, aber ja, wo ich normalerweise hingehe, wenn es über 1 Stunde ist, dann wären die Leute nervös. Er sagte, der ältere Pastor, wir haben hier 50% Arbeitslosigkeit und unter den Jugendlichen ist es noch schlimmer. Sie hören jeden Tag, du hast wenig, du bist wenig wert. Du bist wertlos. Ich muss sie hierher kriegen, um all diese negative Botschaften zu ersetzen mit Gottes Botschaft. Du bist geliebt. Du bist wertvoll. Und das dauert seine Zeit. Und Gottes Wahrheit in ihren Köpfen reinzukriegen. Gott, das ist Wahrheit, diese Wahrheit steckt an. Brauchen wir. Weil wir kriegen so viel Negatives von der Welt. Negative Erlebnisse, die Beziehungen sind zerrüttet und manchmal nicht gut für uns. Die wir haben mit Freunden, mit Arbeitskollegen, manchmal in der Familie. Meine geistliche Familie informiert meinen Glauben. Drittens, meine geistliche Familie ermutigt meinen Glauben. Sehr nah an diesem Punkt 2, muss ich sagen. Aber was ich sehe in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, es geht in eine Richtung, die Gott nicht gefährlich ist. Manchmal schon, aber im Großen oft nicht. Hier in Deutschland genießen wir die Freiheit, gemeinsam zu kommen. Wir dürfen uns versammeln. Aber die Botschaft ist für mich zumindest deutlich. Halte bitte den Glauben aus diesem öffentlichen Raum. Das ist eine persönliche Entscheidung. Das ist Privatsache. Und wenn wir uns mit der Gesellschaft ahnungslos hingleiten lassen, dann können wir leicht vom Glauben auch abdriften. Deswegen brauchen wir einander. In Hebräer 10, Vers 24, 25, schreibt, lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Und das umso mehr, je näher ihr an den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Er sagt nicht, ich ermutige euch, in die Gemeinde zu kommen. Nein, er sagt, geht in die Gemeinde, um einander zu ermutigen. Jeder von uns hat eine Aufgabe, wenn wir zusammenkommen. Wenn ihr in diese Gemeinde kommt, ihr habt eine Aufgabe. Jemanden zu ermutigen. Oder in eine kleine Gruppe in der Woche. Das griechische Wort für Ermutigung ist Parakaleo. Es ist mit Ermutigung oder das andere Wort auf Deutsch fällt mir gerade. Nicht anspornen. Ja, vielleicht kommt es gleich. Es bedeutet wörtlich auf Griechisch jemanden herbeirufen. Jemanden neben mir zu haben, der mit mir geht. Es ist dieses Bild, was das griechische Wort wiedergibt, als Ermutigung. Nicht, hey, geht's dir gut heute? Schön, okay, fein. Nee, neben dieser Person mitgehen und helfen, das Leben zu bewältigen, das Problem zu lösen. Viele Menschen, die ein Alkohol- oder Drogenprobleme haben und Befreiung gefunden haben, sagen es ziemlich schnell und einfach. Ich konnte das nicht alleine schaffen, ohne Gott und meine Gruppe. Sie sind ehrlich genug zu sagen, was wir nicht sagen wollen, manchmal. Wir brauchen einander. Um Befreiung von irgendetwas zu finden. Und ich weiß nicht, ob einmal der Woche genug ist. Ich meine, deswegen bieten wir verschiedene Gruppen an in der Woche. Und das könnte mehr sein. Oder einzelne Treffen auch. Viertens, meine geistliche Familie trainiert meinen Glauben. Familie zu haben ist teuer. Kinder zu kriegen ist nicht ohne. Ich meine, hier in Deutschland kriegt man was, wenn man ein Kind bekommt, als im Vergleich mit was man in den Staaten hat. Aber wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir anerkennen, dass man Opfer bringen muss. La 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 la. Das will ich nicht hören. Ich weiß. Wenn es uns ernst ist, Jesus ähnlicher zu werden, dann müssen wir bereit sein, etwas zu investieren. Unsere Zeit, unser Geld, unsere Energie, unseren Dienst. In diesem Kapitel in Apostelgeschichte 2 und auch 4 sehen wir, wie die Urgemeinde gegeben hat. Die ganze Menge der Gläubigen, habe ich das, war ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Okay, das war eine, hier sehen wir eine Entwicklung, was eine Gemeinde normalerweise nicht lebt. 3.000 bis 5.000 Menschen auf einmal kommen zur Gemeinde, das hat man nicht oft. Besonders hier in Deutschland ist Wachstum sehr langsam und stetig. Und was ich meine, ist die Bereitsein, etwas zu tun, zu helfen, zu investieren, ist, was ich wichtig finde. Ein Prediger hat gesagt, das ist nicht die Ideal, das ist nicht unser Vorbild, vor sich mit diesem Kapitel 1 bis 4, das als Vorbild zu nehmen. Was später mussten die anderen Gemeinden Spenden sammeln für die Gemeinde in Jerusalem, weil sie so verarmt waren, weil sie alles gegeben haben. Andersrum sage ich, es gab diesen Gemeinden die Möglichkeiten, die Gelegenheit zu geben, was gut ist. Spenden zu schicken an die Gemeinde in Jerusalem. Und man erfährt eine Gegenseitigkeit unter den Gemeinden dann. Das ist Meinungssache. Aber was wir hier sehen, ganz deutlich, ist Gemeinschaft trumpft Besitz. Folge dem Geld, wenn du herausfinden willst, wer Jesus ernsthaft nachfolgen will. Autsch! Aber das hat Jesus so ähnlich gesagt. Nichts trainiert meine geistlichen Muskeln besser, als eine tägliche Entscheidung zu treffen, wo investiere ich heute das Beste von mir. Das kann bei der Arbeit sein, das kann in der Familie sein, das kann in der Gemeinde sein. Mein Geld, meine Zeit, meine Energie, was oder wer bekommt es? Und wenn wir Opfer bringen, werden andere das merken. Und das führt uns zu dem letzten Punkt. Meine geistliche Familie verkündet meinen Glauben. Ja, wir haben die Aufgabe, diese wunderbare Botschaft persönlich weiterzugeben, andere Menschen davon zu erzählen, unser Zeugnis zu geben. Aber unser Zeugnis zusammen als Gemeinde ist stark. Nochmal in Apostelgeschichte 2, Vers 47. Lukas schreibt oder fassen zusammen diese Urgemeinde. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Diese Gemeinde war inklusiv. Ich weiß, politisches Thema heutzutage. Sie hatten Mitglieder von verschiedenen Gesellschaftsschichten, alt und jung, arm und reich, Männer und Frauen. Und alle, die draußen standen, draußen waren, haben gedacht, oh, so eine Familie will ich haben. Ich möchte dazugehören. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen. Wir haben die Gelegenheit, so eine Gemeinde zu sein. Corona stellt ein Hindernis dar. Ja. Aber ich möchte dahin, wenn es möglich ist. Und wenn ihr irgendeine Idee habt, tun wir unsere Gedanken zusammen, wie wir so eine Gemeinde im Prinzip, nicht genauso wie da in Jerusalem, das werden wir nicht schaffen, oder ist nicht möglich. Andere Situation haben wir hier. Aber diese Idee, dieses Prinzip, was da vorgestellt ist für uns, können wir dahin. Wie wir unserer Stadt helfen, unserer Nachbarschaft, deiner Nachbarschaft, wie wir den Menschen dort dienen können. Reden wir zusammen darüber. Aber plane, erwarte, dass der Gegner versucht, uns ein Bein zu stellen, dir ein Bein zu stellen. Er mag das nicht. Wenn eine Gemeinde geeinigt ist und Gott dient, Menschen erreicht mit dieser guten Nachricht. Er versucht, Kirchen und Gemeinden zu schließen. Er möchte, dass mehr Christen verfolgt werden. Als ob er, ja, ahnungslos, was passiert, wenn man verfolgt ist. Sie wachsen. Er möchte hier unter uns, dass ein Streit ausbricht, dass unsere Gemeinde trennt und spaltet. Und Satan weiß, wenn wir zusammenkommen, verkünden wir unseren Glauben. Palmsonntag, Ostern sind Feiertage, große Feiertage für Christen, überall in die Welt. Diese Tage werden oft von Terroristen benutzt, um Christen die Botschaft zu geben, ihr seid nicht willkommen. Ihr sollt hier weg. Wir werden euch ausrotten. Zum Beispiel, was in Ägypten in 2017 passiert ist am Palmsonntag. Ich habe vergessen, wie viel, 30 bis 40 Menschen wurden getötet in zwei verschiedenen Orten in Nordägypten. Aber das leere Grab bezeugt, dass der Feind diese Botschaft nicht aufschalten kann. Christen verfolgten Ländern werden weiterhin die Tatsache feiern, dass Jesus auferstanden ist. Ich habe verstanden, am nächsten Sonntag, wo der Attentäter in einer Kirche 20, 30 Menschen getötet hat, am Ostersonntag war diese Kirche voll. Ich denke, wir wissen, irgendwo in uns, wie wichtig Gemeinschaft ist zu unserem Glauben. Aber oft erkennen wir die Tatsache nicht, dass unsere Präsenz für den Glauben von jemandem anders wichtig oder prägend sein kann. Und das müssen wir auch erkennen. Es hilft uns persönlich, aber deine Gegenwart, deine Präsenz hier, es kann sein, dass es jemand anders hilft. Lass uns das nicht vergessen. Beten wir zusammen. Vater, ich bete heute, dass deine Worte, dass diese Geschichte, diese Botschaft unsere Herzen stark treffen und uns so ändern, dass wir deinen Plan für deine Gemeinde erkennen. Wir danken dir für die vielen Menschen in der Gemeinde, in unserem Leben, die uns positiv beeinflusst haben, die vorbildlich als Nachfolger Jesu gelebt haben. Hilf du uns zu erkennen, wie wichtig die Gemeinschaft zu unserem Wachstum ist. Und dass wir eine Entscheidung treffen, die dich und deine Gemeinde ehrt. Vater, wir bitten um deinen Segen. Und wir beten, dass du uns segnest und behütest. Herr, dass dein Angesicht über uns leuchtet und dass du uns gnädig wirst. Herr, erhebe dein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wir danken dir für deinen Frieden, für deine Liebe. In Jesu Namen beten wir. Amen. Danke, dass ihr gekommen seid heute. Gott segnet euch. Und bitte nicht vergessen, miteinander zu reden.